Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon bin ich, Debbie Dobratz. Wir befinden uns im letzten Drittel des Jahres. Die kühlere Jahreszeit hält Einzug, was auch bedeutet, die Hallen- und Wintersportarten sind hoch im Kurs. Heute freuen wir uns, euch eine absolute Premiere bieten zu können, denn erstmalig darf ich zwei Gäste gleichzeitig begrüßen. Unter uns. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin, uns nicht ständig ins Wort zu fallen. Aber ich denke, wir schaffen das schon, wenn wir uns gegenseitig auch ergänzen können. Anlässlich der insgesamt vierten Hallenrad-Weltmeisterschaft in Stuttgart, die vom 29. bis 31. Oktober stattfinden wird, dürfen wir heute Dieter Maute, fünffacher Weltmeister und dreifacher Vize-Weltmeister im Einer-Kunstrad fahren. Außerdem seit 2003 Bundestrainer Kunstrad und seinen Sohn Max Maute, ebenfalls aktiver oder was heißt ebenfalls, du, jetzt aktiver Kunstradfahrer, noch kein Weltmeister, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Herzlich willkommen an die Maute-Männer, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Servus, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben gedacht, das ist passend jetzt mit der Weltmeisterschaft in Stuttgart. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon besprochen, das dritte Mal in der Porsche Arena. 2010, 2016, 2020 war es geplant, 2021 haben wir jetzt. Und das erste Mal in Stuttgart war 1959, haben wir vorhin auch festgestellt. Da war es aber natürlich noch nicht in der Porsche Arena. Der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt bestimmt ein bisschen wundern. Kunstrad, Hallenradsport, was ist das? Was ist was? Muss ich auf jeden Fall in die Porsche Arena und mir Kunstrad oder Hallenradsport anschauen?
Ich denke mal, die Antwort auf die zweite Frage, die wird klar sein. Also von unserer Seite, ja, auf jeden Fall, muss man hin. Zum Thema, was ist was, glaube ich, kann das mein Vater dank seiner Erfahrung schon ein bisschen besser werden.
Ja, gut, für den Hallenradsport müssen wir zunächst mal sagen, dass es zwei tolle Disziplinen sind. Zum einen den Radball, der viel durch Action gekennzeichnet ist. Und zum anderen den Kunstradsport, der viel mit Akrobatik zu tun hat. Kunstradsport, da gibt es fünf Disziplinen bei der Weltmeisterschaft. Das ist der einer Kunstradsport, weiblich und männlich. Dann zweier Kunstradsport, weiblich und offene Klasse. Offene Klasse bedeutet, es können zwei Männer oder ein gemischtes Paar sein. Und dann gibt es noch die vierer offene Klasse. Und den Kunstradsport kann man sich so vorstellen. Letztendlich macht man Tricks auf einem Spezialfahrrad. Tricks wie zum Beispiel, ich stelle mich auf den Sattel oder ich mache auf dem Lenker einen Handstand oder ich fahre eben in verschiedenen Positionen auf dem Hinterrad und führe dort zum Beispiel Pirouetten durch.
Aber nur auf einem Rad?
Nur auf einem Rad.
Das andere ist in der Luft.
Das andere ist in der Luft, genau. Ja. Das Hinterrad ist am Boden und das Vorderrad ist in der Luft. Also ein Wheelie sozusagen. Ein Wheelie in verschiedenen Positionen. Und letztendlich ist es so, dass bei einem Wettkampf eben im Einer-Kunstradsport 30 Tricks gezeigt werden in 5 Minuten und im Zweier-Kunstradsport werden 25 Tricks gezeigt in 5 Minuten, wobei es im Zweier auch noch so ist, dass man einen Teil der Kür auf zwei Rädern, also jeder hat sein Fahrrad, zeigt und einen anderen Teil bewegen sich diese zwei Sportler dann auf einem Rad. Meistens sitzt oder steht dann der eine dem anderen auf den Schultern. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, die Personen, die das noch nie gesehen haben, die werden sich wundern, was man mit so einem Fahrrad anstellen kann. Und deswegen die zweite Frage, klar, in die Porsche Arena kommen, sich das anschauen und ich bin überzeugt, auch die Stimmung wird begeistern.
Ihr seid jetzt aber auch Ausrichter des Weltcups. Der findet jetzt am Wochenende statt in Albstadt, wo ihr beide auch wohnt, beziehungsweise trainiert, wohnt, teilweise wohnt.
Genau, ja. Ich wohne in Konstanz, aber bin trotzdem noch zweimal die Woche in Albstadt. Und ja, der Weltcup, das Weltcup-Finale findet bei uns statt.
Ihr seid die Organisatoren, muss man dazu sagen.
Genau, ja. Ja, so sieht's aus.
Wir sind die Organisatoren dieses Weltcup-Finals. Wir haben uns schon 2020 dafür beworben. Auch das Weltcup-Finale fiel dann letztes Jahr leider flach aufgrund der Corona-Pandemie. Wobei für uns klar war, dass wir das dann auf 21 eben auch schieben und mitgehen. Und Gott sei Dank haben auch die Sponsoren entsprechend dann sich sofort bereit erklärt, jawohl, 21 sind wir da mit dabei.
Das heißt, dieser Podcast kommt raus am 22. Oktober. Das Weltcup-Finale ist am 23. Oktober. Was waren denn die Herausforderungen, die sich so gestellt haben, zwecks verschiedenen Hygienekonzepten und Corona, der Pandemie, Masken tragen und so weiter?
Ja, das Hauptproblem ist, dass wenn man ein Hygienekonzept schreibt, dass man weiß, dass es 14 Tage später nicht mehr gültig ist, weil es wieder sich geändert hat. Und so habe ich jetzt in diesen vergangenen anderthalb Jahren auch für andere Wettkämpfe immer mitgearbeitet an Hygienekonzepten. Letztendlich steht dann ein gewisses Gerüst und man muss dann eben immer auf die aktuelle Gegebenheit, auf die aktuelle Lage der Verordnungen entsprechend wieder schauen. So ist unser Hygienekonzept inzwischen, ja, es ist so geschrieben, dass es eigentlich auf diese neue Lage gut angepasst werden konnte. Wir haben schon quasi 3 Szenarien beschrieben, in der Hoffnung, dass eines dieser 3 Szenarien dann zutrifft. Ja. Aber es gibt trotzdem natürlich immer noch ein klein bisschen offene Fragen, da bin ich auch noch am Klären. Die Maskenpflicht in der Halle, die ist im Moment nach wie vor auch noch gültig für die Kampfrichtergruppen. Die müssen sich aber verständigen in der Bewertung. Im Moment läuft da noch eine Anfrage, wenn man dann Plexiglasscheiben dazwischen stellt, ob dann diese 2 Personen wenigstens die Maske abziehen
dürfen. Das heißt aber, die Gäste am Platz tragen Maske bei euch in Albstadt sowie auch in Stuttgart?
So sind momentan die Regeln. Okay. Über 3G darf man die Halle voll machen, aber es besteht Maskenpflicht.
Okay. Wie viele Zuschauer werdet ihr dann haben? Ungefähr?
Wir haben eigentlich die Genehmigung, die Halle voll zu machen. Das bedeutet, wir bauen auf allen 4 Seiten Tribünen auf und so ist es möglich, dass wir bis zu 800 Zuschauern in die Halle reinbekommen. Das wird, glaube ich, ziemlich gut aussehen. Man muss bedenken, das ist eine normale Sporthalle, das ist jetzt keine Arena. Mhm. Und im Prinzip bauen wir eine Arena draus.
So einen richtigen Hexenkessel.
So sieht's aus, ja.
Einen richtigen Hexenkessel. Und das ist sicherlich so, dass dann, sage ich mal, die Atmosphäre entsprechend auch sein wird. Wir hoffen natürlich, dass wir tatsächlich 800 Leute reinkriegen und so viele kommen. Ich hoffe, dass die Menschen in Albstadt noch nicht zu skeptisch sind, wieder aus dem Haus zu gehen und eine Veranstaltung zu besuchen.
So ein Weltcup läuft aber anders ab als eine WM. Ein Weltcup und eine WM haben jetzt auch nicht so richtig viel miteinander zu tun. Wie muss man sich als Laie das vorstellen? Wie läuft der Weltcup in Albstadt oder das Weltcup-Finale? Wie läuft das ab? Wie viele Starter sind es? Was reichen die für Schwierigkeiten ein? Und so weiter.
Also beim Weltcup ist so, dass die verschiedenen Nationen je nach Ergebnis bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr ein Starterkontingent haben. So hat Deutschland zum Beispiel pro Disziplin im Moment 3 Starter, die dort teilnehmen dürfen. Und dann ist es eben eine Wettkampfserie, so wie in allen anderen Sportarten, die sich übers Jahr verteilt hinzieht. Und man kann bei jedem Weltcup entsprechend der Platzierung eine Punkte entsprechend für sich holen. Und für das Weltcup-Finale qualifizieren sich nur die besten 10 des bisherigen Weltcups und fahren dann eben im Finale aus, wer wird in diesem Jahr Weltcup-Sieger.
Die besten 10 pro Disziplin?
Pro Disziplin, genau. Nun haben wir sicherlich dieses Jahr auch das Problem, dass aufgrund der Corona-Pandemie häufig die Teilnehmer noch nicht kommen konnten, weil im Frühjahr ja schon Weltcups waren. Mhm. Also die asiatischen Sportler haben ihre Probleme auszureißen, weil sie im Prinzip, das gilt immer noch, auch jetzt für morgen oder für die Weltmeisterschaft, die müssen nach Rückreise dann 3 Wochen in Quarantäne, laut Bestimmungen in ihrem eigenen Land. Mhm. Und das macht es natürlich durchaus für viele Athleten schwierig, dann teilzunehmen. Deswegen haben wir sicherlich nicht in allen Disziplinen 10 Starter im Moment vorhanden. Aber wir haben auch Disziplinen, wo diese 10 Starter da sind. Und letztendlich haben wir die Veranstaltung so aufgebaut, dass ab mittags 14 Uhr findet der Weltcup dann statt. Und abends ab 19 Uhr starten die besten 4 des bisherigen Weltcups, um dann eben auszufahren, wer wird Weltcup-Sieger.
Entscheidet sich das in den vorherigen Weltcups oder an dem Tag selber? Weil startet ihr dann an dem Tag schon auch zweimal dann oder nur einmal?
Nee, da startet nur jeder einmal und das wird über die vorherigen Weltcups bestimmt, wer da im Prinzip in unserem Finale abends in der Abendveranstaltung starten darf. Das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass wir nicht wollen, dass die Veranstaltung 5-6 Stunden lang geht, weil das für die Leute einfach zäh wird mit der Zeit, sondern wir wollten ein knackiges Abendprogramm bieten. Es sind zwar immer noch 3 Stunden jetzt, aber ich glaube, wir haben es auf das, ja, auf das Knappste, wie es nur geht, reduzieren können.
Und ja?
Einfach zu der Bewertung, es ist so, dass das Finale doppelt zählt. Also wenn man in einem normalen Weltcup als Gewinner 100 Punkte kriegt, dann kann man jetzt im Weltcup-Finale, wenn man das Weltcup-Finale gewinnt, 200 Punkte bekommen. Okay. Und insofern kann sich natürlich im Finale nochmal alles verschieben. Mhm. Momentan haben wir aber einen Führenden mit so und so viel Punkten, einen Zweiten mit so und so viel. Max zum Beispiel liegt im Moment in der Einer-Männer-Disziplin punktgleich mit dem Marcel Jüngling, dem dritten deutschen Starter, auf Platz 2. Mhm. Das heißt, hier wird ganz klar entschieden, wer wird denn eventuell Zweiter oder Erster beim Weltcup-Finale.
Zweiter oder Dritter.
Ja, Zweiter oder Dritter, ja.
Der Weltcup an sich hat aber überhaupt gar nichts mit der WM-Wertung zu tun.
Nein, überhaupt gar nichts. Weltcup ist eine separate Veranstaltungsserie der UCI, so wie das auch zum Beispiel im Biathlon oder im Skisport ist, dass der Weltcup eine separate Geschichte ist als die Weltmeisterschaft.
Und du bist Bundestrainer, du bist aktiver Sportler. Wie funktioniert das als Vater- und Sohn-Gespann bei jetzt einem Weltcup oder einer Weltmeisterschaft? Das ist ja schon der absolut höchste Druck, den man so auf sich spüren kann. Als Sportler, aber auch als Vater und Trainer gleichzeitig.
Also bei der WM können wir es jetzt nicht sagen. Das haben wir so noch nie erlebt. Also ich sag mal so, beim Weltcup kommt ja noch eine dritte Belastung für uns dazu. Und das ist, dass wir die Organisatoren sind.
Ja, und dann ist da noch Heimspiel, absolutes Heimspiel.
Genau, also ich bin gespannt, wie wir mit der Situation umgehen können, aber ich glaube, wir kriegen es beide ganz gut hin durch unsere Routine. Die letzte 17 Jahre, die wir gemeinsam auf Wettkämpfen unterwegs sind, dass wir für die, ich sage jetzt einfach mal anderthalb, zwei Stunden, bei denen es dann um meinen Start geht, dass wir da alles andere ausblenden. Und wie wir als Vater, Sohn und Trainer, Sportler miteinander auskommen, da ändert sich ja nichts, ob es jetzt ein Weltcup ist oder eine Kreismeisterschaft. Das sind vielleicht beide ein bisschen angespannter. Aber da kommen wir gut mit klar, glaube ich.
Ja, da bin ich überzeugt davon, zumal so ein Wettkampf dann auf so einem Niveau letztendlich mit einem eigentlich genauen Drehbuch abläuft. Also jeder hat sein Vorstartverhalten, seinen Ablauf, den kenne ich natürlich inzwischen sehr gut von Max und insofern stehen da auch schon Eckpunkte dann auf der Startliste drauf, wann machen wir was. Und insofern hat da jeder seine Aufgaben und wenn man Aufgaben hat, kann man die Nervosität ein bisschen ausblenden durch die Aufgaben.
Aber also ich stelle mir das schon trotzdem ein bisschen schwierig vor, wenn dann der Sohn, den man ja schon immer gecoacht hat und von dem man ja aber auch nicht wusste, dass er irgendwann tatsächlich in der absoluten Weltspitze ankommt, das ist doch schon, als Papa muss es doch auf der einen Seite mit total Stolz erfüllen, dass man quasi fast aus der Brust rausspringt und auf der anderen Seite, glaube ich, dass der Druck auch sehr, sehr groß ist, oder?
Also mit Stolz erfüllt bin ich natürlich, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, sich in die Weltspitze zu entwickeln in einer Sportart. Und der Max fährt jetzt seit 17 Jahren und daran sieht man auch, wie lang dieser Weg im Kunstradsport ist, nämlich tatsächlich sehr, sehr lange. Die Sportler benötigen tatsächlich zwischen, sagen wir mal, 12 und 20 Jahren, um da irgendwann mal anzukommen. Auf der anderen Seite, ja, ich kenne es selber ja auch als Sportler und muss natürlich ganz ehrlich zugeben, die Trainerrolle ist die schwierigere im Umgang mit der Nervosität.
Siehst du das auch so? So wie du gerade guckst?
Also ich kann das ja nicht beurteilen, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, das ist individuell wahrscheinlich. Aber
das Problem.
Wahrscheinlich hättest du das früher auch nicht so gesagt. Weil, also,
nee, wenn man
dein Vater ist ja auch dreifacher Weltmeister.
Ja, wenn man die Erfahrung nicht hat als Trainer, kann man das ja auch nicht sagen.
Ja.
Letztendlich ist so, als Sportler hat man natürlich diesen Druck und das spürt man alles, die Nervosität. Den Vorteil, den man als Sportler hat, ist, man macht's auch selber. Ja? Mhm. Und das ist das Problem des Trainers. Der Trainer, der schaut von außen zu und weiß, wann es schwierig wird, wann es kitzlig wird, kann aber nicht selber machen und nicht eingreifen. Und das macht schon extrem schwierig, mit der Nervosität umzugehen. Ich habe mir da tatsächlich eigene Strategien zurechtlegen müssen, wie ich das dann für mich gut bewältige, weil Aufgaben habe ich ja in der Zeit trotzdem. Also ich muss die Zeitangaben, die taktischen Angaben machen. Insofern kann man da ja nicht vor Nervosität hier alles vergessen. Deswegen, man muss sich irgendwelche Strategien zurechtlegen und das ist ähnlich wie als Sportler auch.
Um das mal ein bisschen bildlich darzustellen, das ist dann eine Fläche, auf dem fährt der eine Fahrer und du als Bundestrainer sitzt dann auf deinem Stuhl links daneben in der Regel, links oder rechts daneben an der Ecke.
Ja, auf jeden Fall in einer Ecke gibt es eine Coaching-Zone, normalerweise mit Stühlen, wobei ich sitze nicht, weil ich nicht sitzen kann.
Wenn jetzt der Max fährt oder wenn egal wer fährt?
Egal wer fährt.
Du stehst ich dann?
Ich kann nicht sitzen. Okay. Sitzen ist für mich eine entspannte Haltung.
Ja.
Ich bin aber nicht entspannt und deswegen muss ich stehen.
Ja.
Und in der Regel wird man mich sehen, dass ich einen Kuli in der Hand habe. Aber nicht zum drauf rumdrücken, sondern den klemme ich mir zwischen zwei Finger. Der gibt mir dann einen schönen taktilen Reiz, der mich ablenkt. Und meine Zehen krallen sich in den Schuhen zusammen, so dass ich kurz vorm Fußkrampf bin. So versuche ich die Sache zu überbrücken.
Und was sind deine Aufgaben? Du schreist dann rein, gell?
Also als Trainer hat man im Prinzip hauptsächlich die Aufgabe, die Zeit einzusagen, denn diese 5 Minuten Begrenzung für die 30 Übungen, die ist in der Weltspitze bis auf eine Sekunde ausgereizt.
Okay.
Das heißt, der Sportler muss ständig kontrollieren, bin ich zeitlich genau da, wo ich sein muss. Und dann gibt's eben an bestimmten Stellen auch Möglichkeiten, taktisch zu reagieren.
Mhm.
Das heißt, wenn ich ein wenig Zeit verloren habe, zum Beispiel durch einen Fehler, dann brauche ich die Angabe, wo ich stehe, um zum Beispiel zu entscheiden, eine Übung zur Hälfte wegzulassen. Das gibt weniger Abzug, als wenn ich die letzte Übung ganz rausfällt.
Ja.
Und insofern muss ich diese taktischen Angaben eben dem Sportler mitteilen. Oder man muss natürlich auch, wenn jetzt tatsächlich auch mal ein Sturz passiert, sehr genau beobachten, ist eventuell an diesem Rad was passiert, dann muss ich eine Auszeit nehmen, um eventuell das Rad zunächst mal wieder zu richten, weil der Sportler das oft dann in diesem Schnellweitermachen nicht unbedingt mitbekommt.
Wir haben jetzt gehört, wie das sich außerhalb abspielt, aber wie spielt sich's denn innerhalb ab, diese 5 Minuten der Kür oder vielleicht sogar die 1, 2, 3 Minuten, bevor du auf die Wettkampffläche gehst, was geht da in dir vor, was passiert?
Puh, also es ist grundsätzlich natürlich auch nicht immer gleich, aber der Ablauf, der ist immer gleich. Also ich fange 7 Minuten, bevor mein Start ist, fange ich an zu hüpfen, mich zu aktivieren und das hat für mich fast schon so eine Art meditative Wirkung, ohne dass ich im Prinzip vom Kreislauf runterfahre. Und so versuche ich, je nachdem, was eben für Gedanken aufkommen bei mir, da ist man ja ganz bei sich in dem Moment. Und das habe ich mir natürlich antrainiert, auch mit einem Mentalcoach zusammen, dem Frank Stockmann, dass man auf gewisse Gefühle und Gedanken, die man hat, sich einen Plan spinnt, wie man dann reagiert darauf. Also da jetzt ins Detail einzusteigen, wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber es ist halt so, es geht dann Minute vor Minute vorbei und man versucht, sich in den richtigen Zustand zu bringen, nämlich in eine wirklich zuversichtliche Haltung.
Während des Wettkampfs.
Ja, vor dem Wettkampf, bevor man auf die Fläche läuft, so in den letzten paar Minuten und Sekunden, dann checkt man auch nochmal alles ab. Passt am Rad alles, passt an mir alles, sitzen die Schuhe richtig Und wenn es dann losgeht, dann habe ich meistens, wenn ich auf die Fläche laufe, erstmal das Gefühl, oh krass, jetzt ist es soweit. So, und jetzt, dann realisiere ich erst, okay, jetzt stehe ich hier auf der Fläche, jetzt geht's los. Mhm. Und
ist da dann die Nervosität so absolut am Anschlag?
Nee, meistens, komischerweise nicht. Es läuft eher wie so ein Film dann ab, alles. Also meistens bin ich dann auf der Fläche nicht mehr so nervös, sondern ich habe, wie gesagt, nur das Gefühl, so jetzt geht's los, jetzt läuft es. Und dann fange ich an mit der ersten Übung. Und im Prinzip geht es beim Kunstradsport halt immer darum, genau in dem Moment zu sein, wo man jetzt gerade wirklich ist. Also gedanklich nichts vorwegzunehmen und sich auch nicht mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Da das alles so eng getaktet ist, dass jeder Tritt passen muss. Und sobald man mal drüber nachdenkt, ey, ich habe gerade einen Fehler gemacht oder wie viel Abzug hat es gerade gegeben.
Kommst du vielleicht raus.
Genau, dann mache ich vielleicht einen Fehler. Ja. Gut, vielleicht sage ich deshalb, weil das natürlich alles automatisiert ist. Also man muss eigentlich gar nicht mehr nachdenken bei so einem Programm, weil die Übungen...
Wie
laufen.
Oft hast du denn dein Programm, das du jetzt beim Weltcup oder bei der WM fährst, wie oft hast du dieses Programm so durchgefahren?
Schwierig zu sagen. Das Programm an sich würde ich jetzt einfach mal schätzen, 150, 200 Mal. Wenn man jetzt aber bedenkt, über die letzten Jahre stand das Grundgerüst dieses Programms schon. Das bedeutet, ich fahre eigentlich seit 6, 7 Jahren das gleiche Programm und immer wieder sind halt neue Übungen dazugekommen und andere dafür raus.
Das bedeutet, andere, die aber theoretisch auch nur Vorstufen von dem waren, was jetzt drin ist.
Teils, ja. Also natürlich, wenn man so einen Handstand neu reinbekommt, dann fällt dafür was anderes raus. Das ist dann was komplett Neues und auch eine komplett neue Belastung. Aber dann ist es beispielsweise so, ein Handstand kann man erweitern. Also am Anfang fährt man vielleicht nur von der Lenkerstange gedrückt den Handstand ganz normal in der halben Runde. Und dann steigert man das hoch, dass man zum Beispiel aus der Fojebehalte den Handstand drückt. Das
aus der was?
Aus der Fojebehalte.
Ich glaube nicht, dass unsere Zuhörer wissen, was das ist.
Auf Englisch L-Shape, falls es jemand was sagt, da streckt man die Beine. Man stützt sich zwischen dem Lenker, streckt die Beine nach vorne.
Also du hast, um das mal wirklich bildlich darzustellen, deine beiden Hände sind auf den beiden Lenkerstangen links und rechts komplett durchgedrückt.
Genau.
Und deine Beine sind dann in einem L nach vorne gerade durchgestreckt.
Genau.
Ja, so und aus dieser Position passiert dann was?
Aus dieser Position drückt man sich dann nach hinten durch.
Ja.
Der Po geht dann nach oben. Die Beine müssen gestreckt durch den Lenker, durch zwischen den Armen. Mhm. Und man drückt dann in den Handstand.
Okay.
Also das gibt zum Beispiel dann 3 Punkte ungefähr mehr, als wenn man den normal drückt. Ist aber auch ein enormer Kraftaufwand. Ja. Und man muss jetzt zum Beispiel auch bedenken, wenn die Beine mehr als 20 Grad abgewinkelt werden.
Jawohl.
Während diesem Hochdrückprozess, dann gibt es 100% Punktabzug der Übung.
Für die gesamte Übung?
Für die gesamte Übung. Das heißt, selbst wenn ich eine 8 fahre, was dann zum Beispiel auch eine Schwierigkeitssteigerung wäre.
Ja klar, war ja länger und du musst ja dann nebenher auch noch lenken, ne, wenn du eine 8 fährst.
Genau.
So ein bisschen.
Wenn ich jetzt hochdrücke und eine 8 fahre und beim Hochdrücken waren meine Beine 21 Grad angewinkelt, dann bin ich gerade 30 Sekunden im Handstand gestanden und bekomme dafür 14 Punkte Abzug.
Ne.
Ja.
Also letztendlich umsonst gefahren. Das heißt, die Punktzahl der Übung wird nicht gegeben.
Weil der
die
Einstieg
Schwierigkeit
war.
Der Übung ist
und
nicht
da steht
gezeigt.
Einer daneben mit einem Geodreieck und sagt, das waren 21 Grad.
Da muss man sich auf das Auge der Kampfrichter verlassen.
Oh, auch schwierig für Sportler.
Naja, manchmal. Nee, sagen wir mal so, am besten, man hat es einfach durchgedrückt, so gut es geht.
Also man muss weg von der Grenze von 20 Grad. Ja.
Ja.
Und so, dass es optisch ersichtlich nicht mehr als 20 Grad sind. Und das heißt, der Sportler muss eigentlich versuchen, sich eine gewisse Reserve zu lassen, wo klar ist, es wird kein Kampfrichter jetzt drüber nachdenken, dass es 20 Grad oder mehr sein kann.
Ich meine, mein persönliches Lieblingsthema, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus im Hallenradsport, da gibt es immer der Unterschied zwischen deutschem Handstand und Schweizer Handstand. Der Schweizer Handstand ist mit beiden Beinen aneinander komplett durchgedrückt und der deutsche Handstand ist...
Anders.
Genau, andersrum. Genau. Das wäre nämlich jetzt die nächste Steigerung. Ja. So der Schweizer Handstand, das, was ich gerade beschrieben habe.
Ja.
Da kann man die Beine noch abspreizen.
Ja.
Das heißt, der Hebel ist einfach geringer.
Genau.
Und beim deutschen Handstand bleiben die Beine zusammen. Das ist natürlich jetzt gut beim Podcast, die Leute können mich nicht sehen. Die wissen jetzt nicht, dass mein Bein-Oberkörper-Verhältnis etwas ungeeignet für einen deutschen Handstand ist, weil ich halt relativ lange Beine habe. Das heißt, der Hebel wird einfach enorm.
Ja.
Dadurch ist es für mich praktisch unmöglich, einen deutschen Handstand auf dem
Rad. Wie viele Punkte mehr gibt denn der deutsche Handstand?
6/10.
Also lohnt es sich im Endeffekt wirklich nur auf ein Müh, wenn du mit an 6/10 an deinen Konkurrenten rankommen möchtest.
Das ist jetzt,
oder hat man da auch noch andere Stellschrauben?
Ja, das ist jetzt in der Weltspitze natürlich schwierig zu sagen, weil 6/10 können halt relativ viel sein. Jetzt, also je höher die Punkte gehen, wir sind jetzt hier, damit die Zuschauer oder die Zuhörer wissen, um was es geht, bei 206 aufgestellten Punkten bei mir. Das Maximale, was geht, wären so 212.
Mhm. Aufgestellt.
Aufgestellt, genau.
Es gibt aber auch, um das jetzt kurz zu erklären, weil das ist sicherlich sehr spezifisch jetzt auch ein bisschen für die Zuhörer. Wir sprechen immer noch vom einer Kunstradfahren der Männer. Ein Mann in seiner Kür 5 Minuten 30 Elemente kann ungefähr 212 Punkte aufstellen. Mhm. Der Weltrekord liegt aber bei 214.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, warum das so ist.
Also zunächst mal zu dem Aufgestellten, damit die Zuschauer, die Zuhörer auch ein bisschen nachvollziehen können, woher der Punktwert kommt. Wir haben vorher den Handstand gehabt in der Wechselrunde, Schweizer Handstand, der gibt zum Beispiel im Reglement, wird er festgelegt mit 14,4 Punkten. Mhm. Ein Sattelstand gibt zum Beispiel 6,1 Punkte. Also jede Übung wird je nach Schwierigkeit eingestuft. Nicht nur nach Schwierigkeit, da geht es auch darum, wie lange dauert die Übung, weil der Zeitfaktor ja eine große Rolle spielt.
Ja, in 5 Minuten
das Risiko
natürlich
spielt ein bisschen eine Rolle. Ja. So, aber im Endeffekt habe ich als Sportler 30 Übungen rausgesucht, die ich beherrsche. Mhm. Und die Summe dieser 30 Punktzahlen gibt die aufgestellte Punktzahl. Bei Max jetzt 206, das Maximum 212.
Ja.
Jetzt gibt es im Kunstradsport auch noch taktische Übungen. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Drehsprung, da stützt man sich auf dem Lenker und springt dann immer im Kreis übers Rad wieder drüber. Den kann man im Programm maximal 5-fach aufstellen. Ich kann aber bis auf 10-fach einfach weiterspringen und bekomme dafür dann Bonuspunkte.
Okay.
Und deswegen ist der Weltrekord auch höher, weil es gibt im Prinzip im Einer-Kunstradsport 2 Übungen, über die ich erweitern kann. Mhm. Und das macht in der Summe zum Schluss 5,5 Punkte aus, die ich mein Programm eigentlich in der Schwierigkeit noch steigern kann, wenn ich das maximal ausnutze. Und dann ist klar, wenn ich 212 aufstelle und 5 Punkte drauf mache, dann waren das eigentlich 217. Und von diesen 217 gehen dann wieder die Abzüge weg und dann kann ich bei 214 landen, obwohl ich nur mit 212 gestartet bin.
Gibt es denn laut Bundestrainer die Möglichkeit, 217,5 Punkte auszufahren?
Nein. Ohne Abzug kann man in der Sportart nicht rausgehen. Letztendlich müssen Sie sich vorstellen, wenn ich auf den Lenker stehe und ich drehe mich um die eigene Achse und zwar bis zu 8-mal, sobald ich den Oberkörper einmal ein bisschen nach vorne genommen habe, bekomme ich Abzug.
Das ist die andere Erweiterungsübung.
Genau.
Ja.
Das heißt, jede kleine Bewegung ergibt einen Abzug, einen Ausführungsabzug. Oder auch wenn ich einen Arm oder ein Knie mal nicht hundertprozentig gestreckt habe, dann gibt es auch sofort einen Ausführungsabzug. Das heißt, man kann eigentlich nicht ohne Abzug fahren. Ein Optimum ist sicherlich, wenn ich in einem Abzugsbereich bleibe, sage ich mal, zwischen 4 und 10 Punkte, ist hervorragend.
Das muss man sich als Nichtkenner des Hallenradsports vielleicht ein bisschen vom Turnen herleiten. Es geht wirklich um jeden durchgestreckten Zehen, um jeden durchgestreckten Finger, um Pirouetten auf dem Fahrrad, die auf der Stelle vom Rad stattfinden müssen, beziehungsweise nicht arg so sich nach außen drehen, was sehr, 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 sehr schwierig ist auch.
So eine Pirouette, da ist definiert vom Internationalen Verband, die muss sich innerhalb von 50 Zentimeter dreimal drehen.
Auf einem Punkt.
Und alles, was jetzt größer wird, weil mir das Ganze irgendwie zur Seite wegläuft, wird dann nicht gewertet. Sprich, wenn ich nur 2 Drehungen hinbekomme, bekomme ich wieder 50% des Punktwertes dieser Übung abgezogen.
Das ist schon strikt.
Ja, aber muss ja auch strikt sein. Es ist tatsächlich eine Perfektionssportart, der Kunstradsport.
Was es aber auch dann, was einzelne Sportler aber auch fair vergleichbar macht, wo sicherlich andere Sportarten dann Nachteil haben, wo vielleicht der Entertainment-Faktor ein bisschen höher ist und man mehr eine Show draus machen kann. Vielleicht zählen auch weniger die Kleinigkeiten. Also Kunstradfahrer sind auch sehr sensibel, da kommt es auf den Boden schon sehr an. Hat der Wellen oder...
Hat der Boden Wellen?
Genau. Es gibt Hallenböden, die haben echt krasse Wellen, die man als
das anderer Sportler nicht... Das musst du jetzt mal sehen. Unseren Zuhörern so erläutern, dass sie es verstehen. Bitte.
Ich kann ja mal eine Beispielübung nennen, bei der es wirklich drauf ankommt, ob ein Boden gut ist oder nicht.
Okay.
Wenn man rückwärts auf dem Hinterrad fährt...
Auf einem Rad.
Genau,
ja.
Auf einem Rad und ein Bein über den Rahmen streckt, sodass man nur mit einem Bein tritt und dabei rückwärts auf dem Hinterrad fährt.
Jawohl.
Dann muss man im Prinzip so einen sensiblen, runden Tritt machen mit diesem einen Bein, damit man ja dieses Vorwärts-Rückwärts-Kippen ausgleichen kann.
Das ist das Krasse an dieser Übung, weil die sieht überhaupt nicht schwierig aus, wenn man sie durchführt, finde ich überhaupt nicht. Die ist aber mit eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Ja. Weil das muss man sich wirklich mal vorstellen. Du trittst mit einem Fuß das Pedal, muss so rund sein in dem Tritt und der andere Fuß ist quasi gestreckt über dem Rahmen und da musst du dann auch noch die Streckung hinbekommen und den Druck auf den Muskeln haben. Also es ist wirklich ein totales Ungleichgewicht im Körper auch, gell?
Es ist eine sehr unstabile Position sich. Und da ist es jetzt natürlich so, wenn jetzt wirklich nur eine kleine Unebenheit im Boden kommt, dann kommt ja mehr Widerstand an dem Pedal, an dem man ziehen oder drücken muss, als wenn das jetzt genau gerade weiterlaufen würde. Und in dem Moment kann es sein, dass du halt einfach zu viel Rückenlage bekommst und dann bist du halt weg sofort.
Du rutschst dann nach hinten vom Rad weg und fällst dann im Endeffekt runter.
Genau.
Und dann wird die ganze Übung nicht gewertet und du stehst da und musst das wieder neu anfangen.
Das kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Ja? Also wenn das jetzt eine Übung ist, die man in einer Runde fährt, also einmal um einen 4-Meter-Kreis, muss man das dann zeigen. Wenn ich falle, bevor die Hälfte dieser Runde vorbei ist, dann gibt es 100%. Wenn ich falle, nachdem ich die Hälfte schon gefahren habe, gibt es 50%. Und wenn mir nur 2 Meter fehlen auf diese volle Runde, dann gibt es 10% Abzug. Also es kommt darauf an, wann passiert dieser Lapsus. Und man kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn man einbeinig tritt. Klar ist, es gibt eine Phase, in der ich eigentlich das Pedal nicht beeinflussen kann. Mhm. Weil ich kann nicht ein Pedal nicht nach oben ziehen.
Richtig.
Und deswegen, wenn zu diesem Zeitpunkt diese Welle kommt, habe ich auch keine Chance zu reagieren.
Ja. Hat man denn generell bei der Übung eine Chance zu reagieren?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Hat man, aber das ist eine Sache, die funktioniert nur, wenn man es wirklich beherrscht und auch Erfahrung damit hat.
Und dann auch in einer Millisekunde wahrscheinlich.
Das muss intuitiv laufen.
Ja.
Das muss wirklich so, der Fuß muss quasi so sensibel sein, wie Schumis Gasfuß.
Ja, das ist doch aber ein guter Vergleich.
Ja, eigentlich schon. Ja. Man muss wirklich spüren, habe ich jetzt ein bisschen zu viel Rückenlage und sofort reagieren, dass man ein bisschen schneller zieht oder andersrum, wenn das Rad ein bisschen nach vorne runterkippt, dann muss man reintreten wieder stärker. Das muss aber natürlich alles dosiert sein, weil wenn man es zu viel macht, dann fliegt man in die andere Richtung. Das kann man nicht, da muss man nicht nachdenken, da darf man nicht nachdenken müssen in dem Moment. Also das muss intuitiv laufen.
Wir sind jetzt schon echt viel so bei Training und
bei technischen Sachen.
Technischen Sachen. Ich möchte ganz kurz nochmal auf deine diesjährige Saison zu sprechen kommen. Max, du hast zum ersten Mal über 200 Punkte ausgefahren in diesem Jahr und das Ganze auch an deinem Geburtstag.
Ein Tag vor meinem Geburtstag, ja. aber es zählt.
Es gilt, oder?
Ja, okay. Ja, das ist definitiv ein Meilenstein für mich.
Ja, es war cool, weil wir hatten, glaube ich, 4 Wochen vorher mal telefoniert in Bezug auf einen anderen Wettkampf. Und da hast du schon gesagt, also mein Ziel wären schon hier mal über 200 Punkte. Und da hat es nicht funktioniert. Und dann hat es aber 2-3 Wochen später dann funktioniert. Ist ja, was ist das für ein absoluter Step?
Absolut krass für mich. Vor allem ist mir das nochmal bewusst geworden, als dann der, ich weiß nicht, ich glaube, irgendjemand hat es auf Facebook, eine Seite hat es auf Facebook gepostet, dass ich zu den 7 Sportlern gehöre in der Kunstradsportgeschichte, die über die 200-Punkte-Marke gekommen sind.
Wow.
Und wenn man sich das jetzt so mal wieder vorstellt, dass das einfach nur 7 Leute geschafft haben bisher, dann ist das schon unglaublich eigentlich. Also es ist definitiv ein ganz großes Ziel von mir gewesen und ich bin sehr glücklich, dass ich das dieses Jahr erreicht habe schon.
Und dann hoffentlich auch bei der Weltmeisterschaft?
Das hängt jetzt noch davon ab, ob ich bei der Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Momentan, man muss ja dazu sagen, wir nehmen den Podcast hier 2 Wochen vorher auf. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo Sie, liebe Zuhörer, hier diesen Podcast hören, ist es mittlerweile klar, ob ich dabei sein darf oder nicht. Aktuell ist es so, ich bin in der Quali mit 1 Punkt vorne nach 6 Ergebnissen insgesamt, was, würde ich sagen, absolut deutlich macht, wie hoch das Niveau in meiner Disziplin in diesem Jahr ist. Da ist der Tim Weber, der hat Juniorenweltrekord aufgestellt noch von vor 2 Jahren, ja, und mischt jetzt so oben mit, dass wir im Prinzip die ganze Saison komplett auf Augenhöhe gefahren sind. Und jetzt bei der deutschen Meisterschaft in der Vorrunde entscheidet sich im Prinzip, wer von uns beiden nach Stuttgart mit darf. Ja, ist eine krasse Situation, definitiv.
Ja, unglaublich eng.
Ja.
Was aber auch zeigt, wie, ja, was für ein hohes Teilnehmerfeld es einfach ist und wie sich das dann tatsächlich auch lohnt, mal zum Weltcup oder eben zur WM dann nach Stuttgart zu kommen.
Genau.
Und das ist unheimlich spannend. Also ich stehe da jedes Mal daneben und habe ein feuchtes Taschentuch zwischen meinen Händen, weil es halt schon.
Und es ist dieses Jahr tatsächlich in fast allen Disziplinen so eng in der Spitze, dass man echt vorher sich nicht traut, irgendwelche Prognosen zu machen, weil es so schnell geht in unserer Sportart. Und zwar bei jedem, ja, dass man einfach zu keinem Zeitpunkt weiß, was passiert.
Und es ist sicherlich auch so, dass man sagen muss, es ist für einen Athleten aus Deutschland tatsächlich zunächst mal schwieriger, überhaupt auf die Weltmeisterschaft zu kommen, als dort eventuell dann eine Medaille zu erringen.
Ja.
Weil wenn wir das einer Männer nehmen, dann sage ich mal, sind im Moment alle in der Nationalmannschaft in der Lage, Medaillen auf der WM zu holen. Das sind 6 Stück.
Mhm.
Und 4 sind in der Lage, sind sozusagen absolutes Weltklasse-Niveau. Alles, was über 200 ist, ist tatsächlich fantastisch, ja. Und letztendlich zum Beispiel der amtierende Vize-Weltmeister ist inzwischen raus aus dieser Quali. Dann sieht man auch, wie hoch dieses Niveau gerade ist.
Ja.
Und deswegen, es ist schon eine enorme Leistung, überhaupt in der Quali dann so mitzusprechen. Aber zum Schluss möchte man sich logischerweise dann auch den Rest vollholen, weil ein Traum ist es sicherlich, eine WM mal begleiten zu können. Ja.
Der Kampf um Platz 1 ist aber schon jetzt in einer Männer durch.
In der Qualifikation auf jeden Fall.
Ja. Weil der amtierende Weltmeister ist auch derjenige, der besagten Weltrekord von 214 Punkten aufgestellt hat, Lukas Kohl.
Genau.
Der Sprung zwischen 200 und 214 ist dann doch nochmal
Enorm.
Enorm. Ist er wirklich enorm?
Ja. Also Lukas ist sicherlich, so wie es im Moment läuft, über mehrere Wettkämpfe gesehen absolut unschlagbar. Kann man schon so sagen. Das ist Wahnsinn, was er für eine Leistung zeigt. Man hat aber auch gesehen, dass es nicht unmöglich ist, ihn zu schlagen an einem einzelnen Tag. Da auch er mal einen Fehler machen kann, ja, was ja völlig normal ist. Wie gesagt, aber in unserer Sportart geht's schnell. Ja, ja. Sicher. Ja. Wobei es halt durchaus so ist, jetzt auf dem Niveau, auf dem Tim, Marcel und ich gemeinsam fahren, kann es halt durchaus sein, dass drei Leute um die 200 rausfahren.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal wirklich durchspinnt, die Situation, wenn Lukas mal ein Fehler kann es ja nur sein, der mehr Punkte wiegt, was es hier auf dem Niveau gibt.
Kann ja nur ein Grad reicht doch schon.
Ein Grad reicht
dann
doch schon.
Dann fallen genau diese 14 Punkte.
Genau. Ja. Dann kann es halt rein theoretisch sogar passieren, dass ein Lukas Kohl, der seit 4 Jahren ungeschlagen ist, auf einmal auf dem 4. Platz steht, wo man sich dann an den Kopf fassen muss. Aber das zeigt einfach auch diese 14 Punkte Abstand, die es vom Weltrekord zu meiner Bestleistung zum Beispiel sind, sind definitiv an einem einzelnen Tag nicht unmöglich.
Und auch so ein Lukas Kohl kam ja nicht aus der Versenkung. Er war ja nicht auf einmal da,
sondern
er hat sich das erarbeitet. Woher kommt denn diese Stetigkeit jetzt gerade ich weiß, wir sind ein bisschen fokussiert arg auf den einer, auf die Disziplin einer Männer, aber du bist halt nun mal auch jetzt ein einer Männerfahrer. Also bleiben wir beim einer Männer. Wir hatten davor auch einen David Schnabel zum Beispiel, der einer Männer diese Disziplin in einer absoluten Perfektion gefahren ist, der körperlich dazu auch prädestiniert war, der bei dem das Verhältnis zwischen Oberkörper und Beine nur ein bisschen was anderes war. Woher kommt denn diese immense Stetigkeit gerade bei dem einer Männer?
Ich glaube, man muss es nicht nur auf die einer Männer begrenzen. Es ist natürlich so, in der Sportart, sie benötigt eine extrem lange Zeit der Entwicklung. Und sie ist eine absolute Perfektionssportart. Das heißt, am Ende ist natürlich auch wichtig, dass ich diese Höchstschwierigkeiten so perfekt beherrsche, dass sie tatsächlich in der Regel eben ohne Abweichungen der Bewegung ablaufen.
Ja.
Und wenn ich dann noch diese Routine mit der Erfahrung im Wettkampf kombiniere, dann entsteht ein Sportler, der von sich weiß, ich kann diese 30 Übungen zu jeder Zeit auf jedem Boden zeigen. Und dann entsteht so eine Überlegenheit. Und der Weg für die anderen dorthin, allein diese Perfektion hinzubekommen, in dieser Zeit alles auch reinzupacken, der ist so schwierig, dass allein das Beherrschen der Übung reicht nicht aus. Sondern ich brauche, wenn ich alle Übungen beherrschen würde, auch alleine 2-3 Jahre, um das in einem Programm so perfekt zu präsentieren, damit es funktioniert dann in jedem Wettkampf. Ja. Und das macht es dann aus für so einen Fahrer. Und deswegen gibt es eben sehr häufig dann diese Überflieger, die diese Sache geschafft haben und dann da eine Zeit lang echt oben sich halten können, weil die anderen sich an dieser Perfektion dann abkämpfen.
Die Zähne ausbeißen.
Und die Zähne ausbeißen, aber eben auch näher kommen, wie wir es jetzt sehen. Und es wird natürlich immer enger und enger. Und insofern, die Situation wird spannender.
Ich denke, ganz oft macht den Hauptunterschied in der absoluten Spitze dann wirklich die mentale Stärke.
Ja, auch dieses, wie oft habe ich schon einen Wettkampf bestritten? Weil wenn du zum Beispiel hast jetzt sicherlich noch nicht so viele Weltmeisterschaften oder Weltcups hinter dir wie ein Lukas Kohl. Der kennt es einfach besser und kann damit dementsprechend auch besser umgehen und hat dann.
Da muss man vielleicht auch dazu sagen, zum Thema mentale Stärke, Wettkampferfahrung, Routine. Der Lukas Kohl zum Beispiel ist jemand, der fährt extrem viele Wettkämpfe. Mhm. Und ich glaube, dass er sich dadurch natürlich auch das Maß an Erfahrung und an Selbstsicherheit geholt hat. Es ist natürlich so, wenn man jetzt 4 Jahre lang ungeschlagen ist, das ist ja ein unfassbares Mindset, was man sich da aufgebaut hat.
Ja, richtig.
Hat. Also das ist, da ist es natürlich was völlig anderes jetzt für, klar, vielleicht, das kann auch sein, dass es einem jetzt in der Situation noch mehr Druck macht. Das kann ich als Außenstehender jetzt wahrscheinlich zu schlecht beurteilen. Mhm. Aber es ist definitiv eine andere Situation als für eine Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, wie ein Tim Weber oder mich.
Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zu der Beständigkeit zurückkommen. Du, Dieter, hast ja auch Beständigkeit bewiesen, denn du hast 1993 dein eigenes Element bekommen. Wie nennt man das?
Entwickelt und dann den Zuspruch bekommen, dass es nach mir benannt wird. Ja.
Das Element nennt sich der Mautesprung. Das ist ein Element, da steht, der Athlet steht auf dem Sattel, das Fahrrad bewegt sich und man springt vom Sattel auf den Lenker. Dass sowas überhaupt geht, kann sich, glaube ich, jemand, der das noch nicht selber gesehen oder gemacht hat, kaum vorstellen, weil man natürlich als erstes denkt, das Fahrrad bricht sofort weg und fällt.
Das macht's auch gern.
Ja, in der Regel. Ich habe gelesen, du hast in der Rubrik Mein Moment der Sportregion Stuttgart von uns auch teilgenommen und hast auch dein Moment beschrieben. Da steht drin, du hast diesen Sprung wahrscheinlich 6000 Mal durchgeführt.
Ja, bis er dann so reif war, dass ich ihn im Wettkampf tatsächlich, also von mir behaupten konnte, der wird funktionieren. Im Wettkampf waren es ca. 6000 Sprünge. Es war ein relativ langer Weg. Die Grundgeschichte dahinter war, es war auch bei uns damals sehr, sehr knapp zwischen den Sportlern. Letztendlich hat sich keiner mehr absetzen können mit den Punkten. Und deswegen habe ich eben überlegt, was kann ich tun, dass ich mich wieder absetzen kann. Und so kam irgendwann die Idee, hey, es gibt eigentlich kein Flugteil bei uns bisher.
Und da muss man erst mal drauf kommen, Flugteil auf dem Fahrrad, gell?
Ja. Ja, und dann haben wir das eben an der Lounge abgesichert ausprobiert, wie viele Übungen eben bei uns an der Lounge abgesichert dann trainiert werden. Und am Anfang war ja gar nicht klar, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Element dann auch stehen kann. Wir gehen bei dieser Perfektionssportart davon aus, dass eine Figur zu 90% beherrscht werden muss, damit sie sich im Wettkampf lohnt. Das war aber ja gar nicht klar, kann man diese Quote erreichen? Und so nach circa anderthalb Jahren an der Lounge war dann aber klar, hey, diese Quote bekommt man hin, das funktioniert, 90-95% kann man stehen.
Tatsache.
Und dann kam der große Schritt weg von diesem Seil und das ist dann ein großer mentaler Schritt, weil die Absicherung dann einfach, man muss sich das vorstellen, das ist wie ein Korbwurf beim Basketball. Ich werfe den Ball und entweder das passt oder es passt nicht. Und klar ist aber, wenn es nicht passt, dann geht es relativ schnell nach unten, diesen Meter Höhe vom Fahrrad. Und insofern macht die Übung schon dann auch ein bisschen Angst.
Und es ist ja auch die Gefahr, dass man ins Fahrrad reinspringt.
Es ist dann auch die Gefahr, dass man ins Fahrrad auch fallen kann. Und deswegen macht sie dann auch ein bisschen Angst, gar keine Frage. Insofern brauchen alle Athleten auch entsprechende Steps, um von dieser Absicherung wegzukommen. Ja, und dann kommt eben noch, ich möchte das auch logischerweise unter Nervosität am Wettkampf zeigen und allein die Tatsache, dass ich diese Übung fahren muss oder will, macht mich eigentlich noch nervöser, zumindest zu Beginn. Und insofern war es dann 6000 Sprünge, ungefähr fast 3 Jahre, bis ich dann soweit war. Heute geht der Lernprozess schneller. Wir haben einfach auch Möglichkeiten geschaffen, Dinge vorzuüben. Es gibt inzwischen Sprunghilfen, wo ich den Bewegungsablauf isoliert trainieren kann. Dann geht man aufs Rad.
Damit dieser Automatismus sich vorher schon einstellt.
Damit der Automatismus des richtigen Abdrucks tatsächlich schon vorher gegeben ist. Insofern geht es heute schneller in der Regel. Und trotzdem bleibt es aber natürlich eine Übung, die immer auch was entscheiden kann, weil es eben dieser Basketballkorbwurf ist.
Ja.
Genau da ist auch wieder das Thema mentale Stärke, weil das
ja,
so
gut, das war bei dir ist ja noch viel mehr mentale Stärke. Ich meine, das Ding heißt nach dir.
Naja, aber das
also nicht nach dir, aber es hat denselben Namen.
Aber das hat mich, ja, glaube ich, tatsächlich noch nie in dieser Übung beeinflusst.
Echt?
Nee. Glaub, also
das finde ich voll, völlig
nicht
losgelöst.
Bewusst. Das ist für mich völlig egal. Weil beim Sprung Ich glaube, das sagt auch wirklich niemand, der sich ein bisschen mit der Sportart auskennt. Nur weil der Maute heißt, muss der vom Sattel auf den Lenker springen können. Also das kann wirklich bei jedem schief gehen, egal wer es macht.
Ja.
Und da ist wirklich so, dass dieser Abdruck ja so, das Rad ist ja so sensibel, dass wenn man ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts abdrückt oder davor nicht ganz in einer Linie über dem Rad steht mit dem Körper, dass das einfach sofort wegkippt und man in dem Moment nicht mehr trifft. Und auch da, wenn man an den Fail denkt, bevor man es macht, dann passiert es natürlich.
Ja, klar.
Deshalb auch da ist natürlich mentale Stärke enorm. Am Ende das, was entscheidet, ob man den Sprung am Wettkampf dann steht oder nicht. Man muss es sich zutrauen.
Es ist aber mit die schwerste Übung oder überhaupt die schwerste Übung?
Nein, ich würde sie nicht als die schwerste Übung anschauen. Es ist eine sehr divisile Übung, die eben ein hohes Risiko in sich birgt, dass sie kaputt geht.
Ja.
Die schwerste Übung bei uns im Kunstradsport ist dieser mehrfache Drehsprung, weil der Bewegungsablauf dort so kompliziert ist und so schnell geht alles. Man kann sich das so vorstellen wie bei den Turnern am Pauschenpferd. Wenn die dann am Pauschenpferd die Beine geschlossen kreisen, so ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass man sich eben auf dem Lenker stützt und diesen Lenker dann immer wieder um 360 Grad dreht.
Und sich das Fahrrad drunter natürlich auch noch bewegt.
Das Fahrrad fährt darunter noch. Und dann ist auch klar, wenn sich ein Lenker um 360 Grad dreht, dann gibt es Phasen, wo der Lenker, sprich das Vorderrad, ziemlich stark eingeschlagen ist. Das heißt, alles, was da nicht ganz genau passt mit Geschwindigkeiten und Zeitpunkt, führt dazu, dass das Rad weg ist. Und
das kippt das natürlich kippt. Auch das echt schnell. Weg. Und dann brauchst du ja auch die Geschwindigkeit. Man muss es ja irgendwie vorher anschieben.
Und
das funktioniert nur, weil jetzt das Rad zum Beispiel auch eine 1:1 Übersetzung hat. Sonst würde das ja gar nicht so richtig weiterlaufen, oder?
Na, beim Drehsprung ist so, dass der Vortrieb über die Fliehkraft des Körpers kommt. Über das Schwingen des Körpers durch die schnelle Drehung entsteht die Fliehkraft und die bringt das Rad wieder zum Laufen. Das heißt, es ist tatsächlich, wer den Drehsprung dann mal sieht und ihn genau beobachtet, es gibt Phasen, in denen steht das Rad, nämlich immer dann, wenn das Vorderrad gedreht wird. Und danach, aufgrund dieser schnellen Drehung und der Fliehkraft, die
der Körper
auf den
wieder
Körper
nach hinten wirkt, Richtung Sattel kommt, bewegt sich das Rad
wieder. Das Rad wieder angezogen. Und Drehsprung ist sicherlich eine Übung, wo ich im Moment sage, zwischen 5 und 10 Jahren
ist ich bin jetzt bei 9.
Standard, bis man eventuell auf diese fünffache Geschichte oder mehr kommen kann.
Also auch mal zur Orientierung jetzt, wir hatten ja beim Sprung die 6000 Versuche, als für dich als erster Mensch, der das überhaupt macht, 6000 Versuche.
Ja.
Ich bin jetzt beim Drehsprung bei ungefähr 50.000 Versuchen.
Nee.
Also vom Beginn, wo ich den einfachen.
Aber 9 Jahre natürlich.
Genau. Den einfachen, man steigt ja nicht mit dem fünffachen ein, sondern man steigt mit einem halben ein, dann kommt ein einfacher und dann 2, 3, 4 und dann geht's.
Und ich habe ihn jetzt zweifach im Programm, weil dreifach ist er von der Quote noch zu unsicher.
Ach was?
Ja. Nach 9 Jahren und 50.000 Versuchen.
Das ist unfassbar. Was mich jedes Mal fasziniert, weil wir es gerade davon hatten, wie sich das Rad dann auch bewegt. Also das Rad muss ja immer weiterlaufen, weil wenn es steht, dann fällt es um, ist ja ganz klar. Wenn man oder einer von euch, ein Mensch, einen Lenkerhandstand macht, dann fährt er in Perfektion die 8 durch das, durch die Wettkampffläche, damit dieses Rad weiterfährt. Und das ist toll, weil man das als Zuschauer dann auch wirklich sieht, versucht der Sportler sich immer so ein ganz bisschen wippend zu bewegen. Und dann fährt das Rad weiter.
Nein?
Ich habe immer gedacht, das gehört da dazu.
Diese wippende Bewegung sind eigentlich Ausgleichsbewegungen des Handstands. Das heißt, wenn ich im Handstand stehe auf einem Rad, dann kann ich immer wieder nach hinten oder nach vorne kippen.
Und
die muss ich ausgleichen über das Drücken mit den Händen.
Ja.
Oder wenn ich zu weit ausgelenkt bin, dann mache ich tatsächlich eine kleine Ausgleichsbewegung im Sinne des Gleichgewichtserhalts. Der Radlauf selber, das wird am Beginn so angestoßen oder angetrieben, das Rad, dass das ausreicht für diese 8, um sie zu fahren.
Das heißt, ich habe hinterher, wenn ich oben im Kantstand bin, keinerlei Möglichkeit mehr, das Rad ein bisschen noch anzuschubsen.
Nee. Wenn der Sportler zu langsam angefahren ist, dann wird er die 8 nicht beenden können.
Ach was.
Was bei einem langsamen Boden kann übrigens auch langsam und schnell sein.
Ja.
Bei einem langsamen Boden kann es durchaus ein Problem werden. Also da muss man teilweise dann am Anfang so schnell anfahren, dass man mit der ersten Schleife ein Problem bekommt,
weil es zu schnell wird,
mhm. Ja. Und die Fläche auf einmal viel zu eng wird.
Ja, dann müssen sie variieren, genau. Und dann muss ja auch das Umlenken ja viel, viel schneller passieren, wenn sie schneller anfahren. Auch das Hochdrücken muss schneller passieren.
Aber auch das sieht unglaublich spektakulär aus. Also wenn ich da jetzt so eine 8 fahre, nicht ich natürlich, aber du, so eine 8 im Handstand, also da lang ich mir an den Kopf, ehrlich gesagt. Also als Nicht-Könner.
Ja.
Das ist...
Das glaubt das, warum einfach jeder, der es noch nie gesehen hat, der sollte es sich definitiv anschauen. Entweder bei uns beim World Cup in Albstadt morgen oder in einer Woche
bei der WM
in Stuttgart.
Genau. Was auch, wir wollen nicht nur Werbung fürs Einer machen, sondern auch gerne fürs Zweier, weil es absolut spektakulär ist, wenn man zwei Menschen auf einem Rad sieht, die dann auch noch auf den Schultern des anderen sitzen. Und dann hat man auch noch ein hochgestiegenes Rad, ne?
Absolut, und das Zweier ist meiner Ansicht nach im Moment oder in den letzten Jahren zunehmend attraktiver geworden, nicht nur wegen diesen Belastungsübungen, sondern weil die Variationsmöglichkeiten in der Weltspitze bezüglich den Programmen tatsächlich größer ist als im Einer. Es gibt eben Zweierpaare, die fahren sehr viele Belastungen, weil die Konstitution der zwei Sportler entsprechend ist. Und es gibt Zweierpaare, die fahren aber dann andere attraktive Übungen auf einem Rad, wie zum Beispiel den Sprung oder die Handstände. Und insofern ist das Zweier inzwischen echt, finde ich, eine abwechslungsreiche Disziplin geworden, die weniger klar vorgibt, was muss die Weltspitze fahren und mehr Spielraum zulässt.
Ich muss vielleicht dazu sagen, was Belastung bedeutet.
Ja,
Belastung bedeutet,
sag's gern.
Dass die Sportler auf einem Rad sind und quasi sich aufeinander stapeln. Also der eine steht dem anderen auf die Schultern und der Untermann muss dann auf dem Hinterrad fahren.
Vorwärts, rückwärts, Drehungen,
genau. Genau, und da ist es, wie mein Vater eben schon gesagt hat, kommt es natürlich auf die Gewichtsverteilung zum Beispiel an. Sportler wie zum Beispiel der Sea und der Max, die amtierenden Weltmeister, die einfach gleich viel wiegen, beziehungsweise Max, glaube ich, sogar 2-3 Kilo mehr.
Der Obermann
ist, für die ist es natürlich enorm schwierig, so eine Belastung zu fahren. Deshalb fahren die beispielsweise halt beide den Handstand auf einem Rad. Also teilweise Übungen, die man im Einer als Höchstschwierigkeit schon ansieht, fahren die zu zweit und haben in dem Fall auch das doppelte Risiko, dass irgendwas schief geht.
Ja. Und auch hier haben wir in den Zweierkategorien, Disziplinen, haben wir eine unheimliche Beständigkeit schon seitdem du Bundestrainer bist. Es hält sich wirklich immer und man hat so die Weltmeister, die sind so 3-4 Jahre dann dieselben, je nachdem. Und dann kommt von hinten wieder was nach. Und dann kommt aber nochmal eine ganz neue Klasse noch mal dazu, irgendwie hat man immer wieder so das Gefühl.
Ja, ich denke, das ist auch die Sache, die wir mal ein bisschen betonen müssen. Es wird in Deutschland natürlich durch das, dass Deutschland Weltmarktführer ist in dieser Sportart, oft ein bisschen belächelt. Es ist zu einfach. Letztendlich muss man, glaube ich, dann immer mal ein bisschen nachschauen, wie die Leistungen dieser Athleten, die vorne sind, auch dann tatsächlich aussehen. Und die haben sich stetig immer in Weltrekordnähe bewegt. Das heißt, die Athleten in Deutschland entwickeln sich eben in diese absolute Weltspitze. Und deswegen stehen wir da vorne.
Ja.
Und insofern, wir haben sicherlich auch Disziplinen gehabt, wo wir über ein paar Jahre ein bisschen ein geringeres Niveau hatten, unter anderem in der zweieroffenen Klasse. Ja. Aber jetzt haben wir sie wieder dahingehend entwickelt, dass sie sich gesteigert hat gegenüber den vor 5 Jahren. Und insofern, glaube ich, müssen wir auch da gar nicht uns immer rechtfertigen. Deutschland ist hier so überlegen. Wir sind überlegen, weil wir entsprechend gut arbeiten und weil wir die Athleten entsprechend so entwickeln, dass sie sich eben in diese absolute Weltspitze regelmäßig hinein entwickeln.
Du als Einerfahrer, wann entscheidet man sich dann, ob man Einer fährt oder Zweier oder wie ist das?
Also methodisch ist so, dass wir immer im Einer beginnen.
Ja.
Weil die Übungen natürlich, die Grundlageübungen im Einer sind nachher auch verwendbar fürs Zweier. Mhm. Und wir in der Methodik eigentlich davon ausgehen, dass wir frühestens mit 12, 13 Jahren eventuell schauen, wo kann man Zweierpaare bilden. Dann haben die Grundlagen übers Einer erlernt und dann kann man diesen leicht anderen Weg gehen. Dann sind auch erst irgendwann Belastungen möglich, wenn eben die Pubertät durchlaufen ist.
Ja.
Und es hat auch den Vorteil, dass wenn ein Zweierpaar nicht funktioniert, dass der wieder zurück kann ins Einer. Es geht also auch darum, Sportler tatsächlich bei dieser Sportart zu halten, ja, und nicht zu verlieren.
Ja. Ja. Du hast angefangen mit 6 Jahren mhm. Kunstrad zu fahren, ja, oder zu trainieren.
Ja.
Und du bist jetzt?
23.
Und jetzt trittst du eventuell bei der WM an. Das ja. ist also diese Zeitspanne. Ich meine, wir haben es ja gehört. 50.000 ja. Wiederholungen, 3.000 Wiederholungen und so. Aber das ist ein unglaublich langer Weg.
Ja.
Wie hast du dich da über die Zeit, über diese lange, lange Zeitspanne motiviert?
Also das Gute am Kunstradsport, wenn man selber trainiert, ist ja, dass man, auch wenn man natürlich mega viel Geduld braucht, jedes Jahr irgendwas dazulernt. Also man hat von Jahr zu Jahr, also am Anfang sind es, sage ich mal, noch 5 neue Übungen pro Jahr, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wird es natürlich am Ende ein bisschen dünner. Wenn ich jetzt 2 neue Übungen lerne, dann ist es das höchste der Gefühle.
Lernst
und jetzt,
du denn jetzt überhaupt noch neue Übungen?
Jetzt
müsstest also du jetzt sie doch alle können. Also nicht können, noch, aber schon mal.
Also ich könnte noch zum Beispiel 2 neue Drehungen lernen. Aber da habe ich jeweils 6/10 davon und halt viel mehr Risiko. Deshalb
heißt, man
ist es für mich gar nicht mehr, also momentan sehe ich die gar nicht mehr als lohnenswert an, weil es halt einfach saumäßig viel Arbeit ist für das, dass am Ende, ja, die müssen halt hundertprozentig sicher sein, damit es was bringt. Ja.
Es müssen Risiko-Nutzen-Analysen gemacht werden.
Ja.
Weil der Unterschied vom Max von den 206 auf die 212 vom Lukas Kohl, das sind eigentlich eher noch Übungserweiterungen. Mhm. Drehsprung wird ausgebaut, Handstand ja, ja. Wird, ja, es hat einen Längerstand rückwärts gibt. Ne? Also es sind eigentlich Erweiterungen der Übungen, die er schon beherrscht. Aber auch der Lukas fährt zum Beispiel keine Standsteiger-Rückwärtsdrehung, das ist mal ein Fachbegriff, wie so eine Übung beschrieben wird. Und weil die eben nur 6/10 mehr gibt. Und wenn man das hochkalkuliert, dann müssen sie diese Drehung quasi zu 80% auf jeden Fall auf die Fläche bekommen, damit sie sich überhaupt lohnt. Weil eben der Unterschied zu der anderen Variante zu gering ist.
Mhm.
Und das Risiko, das dann aber in so einer Drehung drinsteckt, ist eben sehr, sehr hoch. Und diese Abwägung muss man dann immer machen. Und da gibt es sicherlich ein paar Übungen, die vielleicht auch dann vom Internationalen Radsportverband, wenn man sie sehen möchte, ein klein bisschen anders bewertet gehören. Sobald diese Übungen ein bisschen höher bewertet werden, dann sagt natürlich jeder Sportler sofort, ich muss sie fahren, ich muss sie mir holen.
Ja. Wird denn das Reglement und die Bewertungen immer mal wieder angepasst?
Klar,
ja?
Regelmäßig wird es angepasst. Die letzte ganz große Reform war ja 2008 und seit dort sind immer wieder Anpassungen von Punktwerten geschehen, wo man eben gesehen hat, dass das nicht ganz dem entspricht, wie man es jetzt wirklich einschätzt, was ja auch okay ist, dass man das immer wieder überprüft, um das sozusagen noch punktgenauer zu bewerten, im Unterschied von der Schwierigkeit her.
Und dann gibt es dementsprechend neue Anreize, sowas dann auch zu lernen. Aber es gibt tatsächlich auch Elemente, die du, selbst wenn du jetzt ein Weltmeister bist, nicht kannst.
Ja. Es gibt ja auch Elemente, die man gar nicht gelernt hat, weil sie nicht unbedingt ja, in die methodische Trainingsreihe reingepasst. Also es gibt sicherlich viele, viele Übungen, die ich mir jetzt noch aneignen könnte, die mir jetzt punktetechnisch nichts bringen würden, aber ich halt einfach zum Spaß jetzt lernen könnte, sage ich mal. Was vielleicht ein oder andere dann auch mal für ein Schaufahren interessant sein könnte, aber jetzt um
einfach weil es gut aussieht.
Genau, ja.
Ja, ja.
Genau. Aber jetzt um in der Weltspitze mitzufahren, fehlt mir eigentlich nichts mehr. Das sind nur Erweiterungen. Also ich fahre ja schon in der Weltspitze mit, aber um jetzt noch einen draufzulegen, sag ich mal. Ja.
Diese Methodik, die jetzt der Max erwähnt hat,
ja.
Die wurde ja auch extra entwickelt, weil wenn man zu viele Dinge lernt, die letztendlich am Ende nicht das eigentliche Ergebnis bringen, dann verlängern sie den Weg in die Weltspitze noch mehr. Das heißt, man versucht in diesem methodischen Weg unnütze Dinge wegzulassen oder auch Bewegungen, die sich negativ auf das später Erforderliche auswirken, um tatsächlich einen möglichst direkten Lernweg vom Anfänger bis zur Weltspitze hinzubekommen und den so kurz wie möglich zu halten, weil die 14 bis 20 Jahre, die sind ausreichend lang genug. Ja. Und deswegen kommen ja auch ganz viele Sportler letztendlich nicht an, weil wenn sie irgendwann mal 20 Jahre das gemacht haben und sie sind noch nicht am Ziel, dann ist irgendwann auch mal vorbei.
So demotivierend, dass man dann sagt. Oder man kommt halt, man ist schon sehr, sehr gut, aber man kommt halt vielleicht an dem einen Erstplatzierten, Zweitplatzierten, Drittplatzierten einfach nicht vorbei.
Das kann noch viel früher aufhören. Einfach, also ich muss sagen, ganz, ganz viele, die mit mir gestartet sind, eigentlich die Mehrzahl der Leute, die mit mir gestartet sind, sind auf dem Weg irgendwo ausgestiegen. Weil es halt einfach auch so ist, wir verdienen nichts mit der Sportart.
Stecken, das ist eine absolute Randsportart.
Genau, stecken trotzdem jede Woche 15 Stunden Training da rein in die Sportart. Da ist es halt einfach so, wenn du nicht irgendwie in Form von Spaß und auch Erfolg, würde ich jetzt für mich auch behaupten, da gibt es sicherlich auch andere, die das nicht brauchen, aber bei mir ist Spaß und Erfolg, wenn das nicht dabei rumspringt, so, dann sieht man auch irgendwie keinen Sinn, sich da noch zu quälen im Training.
Ich meine, gerade du kannst ja davon ein Lied singen. Ein junger Kerl muss dann auch noch 15 Stunden in der Woche trainieren, dann hat man irgendwie nicht so ein richtiges Privatleben, will mal feiern, verletzt sich dann gegebenenfalls noch und dann stehst du da davor und denkst dir, ja, echt jetzt?
Ja, sicher. Also ich muss jetzt sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe jetzt in meiner Jugend, sage ich jetzt einfach mal. Dadurch, dass ich so viel Zeit in der Halle verbracht habe. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass mich das fürs Leben viel mehr gelehrt hat, als mich irgendwas anderes hätte lehren können. Gerade zum Beispiel jetzt, wenn wir einen Drehsprung anschauen, dass ich 50.000 Versuche jetzt gemacht habe und immer noch nicht aufgegeben habe, das sind halt Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel für mich als Gründer wichtiger sind als alles andere. Also ich wüsste jetzt nicht, was mich in meinem Berufsleben das auf mich zukommt, was mich da erwartet, was noch länger geht und für was ich noch mehr Geduld brauche und noch mehr Rückschläge einstecken.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Da kann eigentlich nichts kommen, was mich schocken kann.
Man muss dazu sagen, du hast dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Firma,
genau,
unter anderem.
Ja. Genau, ja. Ich habe im Frühjahr eine Marketing- und Eventagentur gegründet und jetzt mit meinen zwei besten Kumpels noch einen Longdrink auf den Markt gebracht in der Flasche. Alpmische heißt das Ganze. Und ja, machen wir mal ein bisschen Schleichwerbung.
Ja, du darfst auch gerne. Ich meine, du bist, wie du sagst, ein Gründer, du hast ein Startup, du studierst noch nebenher. Erzähl doch ein bisschen was.
Genau, ja, ich habe Sport- und Eventmanagement studiert. Wäre da eigentlich schon fertig, habe jetzt noch ein Semester verlängert, weil ich mir für meine Bachelorarbeit einfach ein bisschen länger Zeit lassen wollte. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, steht es natürlich gerade ein bisschen weit hinten an das Studium. Jetzt im Moment in der Saison ist Prio 1 natürlich der Sport und dann kommen die zwei Startups und da bleibt einfach nicht viel Zeit, beziehungsweise gerade gar keine Zeit für das Studium noch übrig.
Wie kommt man denn dazu, da zwei Startups zu gründen? Das finde ich spannend.
Gute Frage.
Da braucht man ja schon Mut.
Ja, also die erste Gründung hatte eigentlich den Hintergrund, also ich wusste schon immer, dass ich mich selbstständig machen möchte. Mhm. Einfach weil ich weiß, dass wenn ich für was richtig brenne, dann arbeite ich am besten.
Ja.
Und wenn ich mir meine Projekte selber raussuche, beziehungsweise auch eigene Projekte mache, dann weiß ich einfach, dass da das beste Ergebnis rauskommen wird. Und dann wollte ich zuerst ein Praktikum im Rahmen meines Studiums bei einer Eventagentur machen. Und dann kam Corona.
Ja.
Und dann dachte ich, ja gut.
Dann halt nicht.
Dann gründe ich halt selber und mache mein Praktikum im Rahmen
das
meiner eigenen Gründung.
Das kann nur jugendlicher Leichtsinn sein, mitten in einer Pandemie sich selbstständig zu machen.
Ja.
Nein, Spaß.
Nee, also das hat mir eher den Druck genommen mit der Pandemie, weil ich wusste halt, okay, jetzt gerade ist es sowieso so, dass ich noch nicht direkt auf einen hart umkämpften Markt komme und irgendwie mich behaupten muss, sondern jetzt ist es so, ich kann meine Strukturen und meine Abläufe und die ganze Bürokratie, die man als Gründer erledigen muss, kann ich jetzt ganz in Ruhe erstmal erledigen, bis die Pandemie vorbei ist und dann kann ich loslegen. Das war eigentlich so der Hintergrundgedanke dabei. Und beim zweiten Startup war es jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht geplant, dass es so schnell geht. Aber vor allem dadurch, dass es halt mit meinen zwei besten Kumpels war, hat sich das alles so aus einer Schnapsidee raus relativ schnell zu einer GmbH entwickelt, die jetzt einfach innerhalb von einem halben Jahr steht. Und von daher bin ich da jetzt auch zufrieden und glücklich, muss aber natürlich immer wieder aufpassen und mich bremsen, dass ich nicht noch das nächste Projekt anfange und das nächste Projekt, weil ich tatsächlich eher jemand bin, der sich gerne zu viel auflädt, weil ich mich schnell für neue Dinge begeistern kann.
Ja. Also man sieht auch, es geht nebenher.
Es geht nebenher, ja.
Es gibt keine Ausreden mehr. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir sind, glaube ich, auch schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Wir hatten vorher gesagt, wir wissen nicht so genau, wo wir landen, weil wir ja doch zu dritt sind und nicht eben zu zweit wie sonst. Ich würde jetzt gerne noch so noch die ein oder andere Abschlussfrage stellen. Ich glaube, die Entweder-Oder-Fragen fallen heute leider aufgrund von zu vielen Gesprächsthemen hinten runter. Mich persönlich würde interessieren, auch der Hallenradsport lag jetzt die letzten 15 Monate komplett brach. Es gab absolut gar keine Wettkämpfe. Die Sportler mussten sich alleine motivieren. Und trotzdem haben wir jetzt in die Saison gestartet und haben direkt mal 3 neue Weltrekorde gesehen. Was ist das für ein Phänomen? Wo kommt das her?
Ja, nun, zunächst mal muss man sagen, haben die Kadersportler zumindest das Glück gehabt, dass sie zwar am Anfang der Pandemie für 6 Wochen war ja wirklich gar nichts erlaubt, und dann konnten aber die Kadersportler relativ schnell wieder in die Halle zum Training.
Die meisten.
Die meisten. Ja. Wir haben damals sofort reagiert, haben sozusagen Trainingsprogramme für den Körper, also Kräftigungsprogramme rausgeschickt für diese ersten 6 Wochen. Ja, und dann haben sich die Sportler jetzt natürlich ein Jahr lang damit beschäftigt, neue Dinge zu lernen, das alte Programm am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass die Lust auf Wettkampf tatsächlich so groß war, jetzt zum Schluss endlich wieder raus und zu zeigen, was man kann, dass das durchaus eben zu diesen tollen Ergebnissen geführt hat. Neben dem, dass man eben Zeit hatte, seine Schwierigkeit eventuell doch nochmal zu steigern, weil man keine Wettkämpfe hatte, die letztendlich diesen Entwicklungsprozess für neue Übungen entsprechend stört.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also ich hatte erst meine Bedenken, weil es tatsächlich auch für alle Sportler so ein bisschen wieder, ja, es war so eine Ungewissheit. So wie wird es jetzt, wie fühlt sich das wieder an? Sind wir verdammt nervös beim ersten Wettkampf? Im Endeffekt war das krasse Gegenteil. Also klar, man war sicherlich ein bisschen nervöser am Anfang, aber man hat einfach auch wieder gespürt, wie geil das eigentlich ist, einfach mal wieder so einen Wettkampf zu fahren und so ein bisschen Bestätigung auch wieder von außen zu bekommen. Es war ja natürlich nicht möglich, da jetzt eine volle Halle zu erleben, aber das reicht schon, wenn einfach mal wieder 100 Menschen auf einem Haufen sind und sich freuen über gute Ergebnisse, emotional werden, wenn es auch mal schlechter läuft oder auch wenn so ein Weltrekord kommt. Das war einfach wieder, dass man einfach wieder Gänsehautmomente spürt, die der Sport einfach mit sich bringt. Ich glaube, das war für alle eine große Erleichterung.
Und jetzt freuen wir uns auf die WM und natürlich auf den Weltcup in Albstadt. Dieter, du, ich habe es dir vorhin erzählt, du hast insgesamt bei allen WMs seit deiner Bundestrainerlaufbahn 155 Medaillen mit deinen Sportlern gewonnen, davon 73 Goldmedaillen. Wie viele werden es in Stuttgart?
Also so wie ich die Mannschaft einschätze, und ich, es haben sich ja im Prinzip alle Starter plus Ersatzstarter eigentlich herauskristallisiert, und so wie ich die Mannschaft einschätze, sind wir tatsächlich in allen Disziplinen wieder die Favoriten. Und deswegen gilt auch das Ziel, also jeder soll mit einer Medaille nach Hause gehen.
Jeder?
Jeder Starter.
Also 12?
Ja, und ich glaube, wir können uns sogar, wenn es optimal läuft, das Ziel stellen, dass wir tatsächlich alle Goldmedaillen holen können. Und wir sind so stark, wir sind die stärkste Nation, und mit dem Anspruch müssen wir dann einfach auch in den Wettkampf gehen, keine Frage.
Meine Schlussfrage wäre dann an dich, lieber Max. Mhm. Du hast einen Opa, der war 3-mal Weltmeister, ein Papa, der war 5-mal Weltmeister. Was ist deine persönliche Zahl?
Welche Zahl
hättest du denn gerne?
Boah. Eigentlich ist die Zahl für mich relativ irrelevant. Also
ach komm.
Ich würde jetzt auf gar keinen Fall sowas sagen, wie vielleicht manche erwarten. So, Opa 3-mal, Papa 5-mal und ich muss jetzt 7-mal oder so. Auf gar keinen Fall. Also das kann ich, glaube ich.
Ist ja die Frage, ob du den Papa toppen willst oder nicht.
Das kann ich, glaube ich, direkt ausschließen, einfach weil ich, glaube ich, nicht die Lust habe, jetzt noch 5 Jahre lang Kunstrad zu fahren.
Was heißt nicht 5 Jahre, wie lang denn dann?
Oh je, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen.
Aber Weltmeister möchte schon werden.
Jeder will Weltmeister werden. Jeder will Weltmeister werden. Andererseits ist es schwierig, sowas zu prognostizieren in einer Zeit, in der 4 Leute quasi auf einem Weltspitzenniveau fahren. Mhm. Und es wird nicht besser. Aus dem eigenen Verein kommt zum Beispiel der Philipp Rapp. Der wird nächstes Jahr auf Augenhöhe mitfahren wahrscheinlich mit uns. Und insofern, in einer Sportart, an der am Ende auch noch ein bisschen die Tagesform eine Rolle spielt, jetzt einfach zu sagen, ich würde jetzt gerne noch 3-mal Weltmeister werden und dann trete ich ab, das kann sein, das passiert in den nächsten 10 Jahren nicht. Mhm. Insofern mache ich das eher dran fest, ich würde es noch eher dran festmachen, wann ich den Drehsprung kann, weil das mich einfach persönlich noch am meisten fuchst und am meisten anmacht, einfach diesen Drehsprung zehnfach zu springen. Ja, oder zumindest sicher 5-fach. Aber so einen festen, ich möchte jetzt so und so viel Weltmeistertitel oder so, das kann ich nicht sagen. Ich möchte dieses Jahr zur WM. Ich denke mal, das ist klar. Und das wird man dann auch wissen, wenn dieser Podcast rauskommt, ob sich dieser Traum erfüllt hat für mich. Und dann sehen wir weiter. Ich finde, in der Sportart ist eher wichtig, für sich persönlich Erlebnisse zu sammeln und Erfahrungen fürs Leben zu sammeln, als irgendwelche Titel. Insofern bin ich natürlich auch jetzt schon sehr zufrieden mit meiner Karriere, weil ich weiß, dass ich tatsächlich es geschafft habe, in die Weltspitze zu kommen. Und alles, was jetzt kommt, ist Belohnung und das Sahnehäubchen auf der Torte. Und da nehme ich natürlich gerne alles mit, was kommt.
Ich glaube übrigens auch, dass es keinen Sinn macht, hier Vergleiche zu machen. Denn jede Zeit hat bestimmte Bedingungen.
Ja.
Ja. Und insofern, die sind mit Sicherheit nicht gleich. Wieso soll man das dann vergleichen?
Es geht auch nicht um Vergleichen, sondern mehr so um den Ansporn
und ich glaube,
oder den Ehrgeiz, man vielleicht haben könnte.
Ja, wobei da glaube ich, dass der Ehrgeiz, sein eigenes Potenzial auch zu erschöpfen, der ist völlig ausreichend und der ist im Übrigen auch, und so vermitteln wir das auch natürlich den Kadersportlern, wer sein eigenes Potenzial ausschöpft, hat das gleich getan, egal ob er Weltmeister geworden ist oder ob er dann Dritter auf der deutschen Meisterschaft geworden ist. Er hat sein eigenes Potenzial mit entsprechend gleichem Aufwand aus sich herausgeholt und das ist das Ziel des Sports. Und dann muss es eben, und dann gibt es eben einen, dem sein Potenzial reicht ganz nach oben und dem anderen sein Potenzial reicht eben bis zu diesem Platz 3. Aber der Respekt vor den Leistungen, der muss, ist dann bei beiden der gleiche.
Natürlich, ja.
Und das glaube ich, gehört vermittelt auch den Sportlern. Es geht nicht nur um den einen, der ganz oben steht, weil dann würden wir ziemlich viele Sportler am Ende der Karriere haben, die eigentlich mit ihrer Sportkarriere nichts anfangen können. Und das darf ja gar nicht sein. Sondern jeder, der sich im Leistungssport engagiert und alles gibt, der sollte möglichst aus seiner Sportkarriere positive Dinge rausziehen und dann auch positiv in den Rest seines Lebens starten.
Das ist genau das, was ich meinte. Ja. Bei uns kommt es nicht auf die Titel an, sondern eher auf das, was man daraus zieht aus der ganzen Sportart.
Deswegen schicken ihre Eltern ihre Kinder ja auch in den Verein, um genau so was zu lernen, um das rauszuziehen. Und es ist halt auch nun mal so, dass in jedem Leistungssport, in jeder Weltspitze sind die Abstände so hauchdünn. Es ist einfach so. Und manchmal, je nachdem, wie viele sich dann auch im Spitzenfeld tummeln, kommst du halt vielleicht einfach nicht ran, weil einer eben vielleicht dieses Quäntchen mehr Talent hat.
Oder ja,
so. Oder genau. Glück oder
Talent,
besseren.
Glück, egal was es ist. Also
einen besseren Tag.
Und ein paar Jahre vorher wäre vielleicht jemand, der es jetzt nicht mal zur WM schafft, wäre vielleicht Weltmeister geworden. Das kann man deswegen.
Einfach
das
weil kann sich man die Zeiten nicht, weiterentwickeln.
Genau, kann man auch nicht vergleichen, ja.
Ja. Ich glaube, wir hätten auch noch unglaublich viel, über das wir reden können. Ich würde euch auch gerne einladen zu einem zweiten Podcast. Ich glaube, dass wir da auch noch mal viel drüber sprechen können. Vielleicht, wenn du irgendwann Bundestrainer bist. Ich meine, wir können ja in 50 Jahren noch mal drüber reden, du und ich.
Ja gut, im Moment sehen die Wege ja eher anders aus mit den zwei Startups. Ich glaube, das reicht erstmal.
Ah ja, ein Witzchen zum Schluss. Ich danke euch vielmals, dass ihr da wart, dass wir uns so lange unterhalten haben, dass ihr Zeit habt. Es geht jetzt nämlich direkt, wenn ich dem vorgreifen darf, zu Deutschen dann demnächst.
Jawohl.
Wir werden wissen, wie es ausgegangen ist dann, wenn der Podcast rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt. Viel Glück natürlich. Viel Glück für den Weltcup. Viel Glück fürs Durchführen vom Weltcup und bei der WM dann vielleicht. Und bestimmt.
Bei mir bestimmt, bei Max vielleicht. Wir bedanken uns, dass wir hier sein durften.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. War mein erster Pod, mein zweiter. Gelogen, aber, aber war cool, ja.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und es war echt cool, auch zum ersten Mal mit zwei Leuten. Das ist, finde ich, macht Spaß. Ihr dürft uns auch gerne Feedback geben. Ihr wisst, unter www.sportregion-stuttgart.de auf unserer Homepage, alternativ auf Instagram Sport Stuttgart oder auf Facebook Sportregion Stuttgart. Ich weiß nicht, wie sieht es mit euren Instagram- und Facebook-Profilen so aus?
Also mich findet man einfach unter Max Maute auf Instagram zusammengeschrieben. Gerne auch auf meiner Homepage, ich glaube maxmaute-kunstrad.de.
Du trittst auch zu Showfahren an, also man kann dich auch buchen, gell?
Genau, man kann mich auch für ein Showfahren buchen. Wer gerne mal einen guten Longdrink probieren will, der darf auf alpmische.de vorbeischauen. Und wer eine gute Marketing- und Eventagentur braucht, der kann auf openmindsynergies.de schauen.
Bei mir sieht es da natürlich ein bisschen Mauer aus. Instagram bin ich gar nicht unterwegs. Auf Facebook bin ich ein bisschen unterwegs, aber eher nur interessenshalber, was so die Jugend dort treibt.
Und wer sein Kind zum Kunststadtsport schicken möchte, der kann sein Kind zum RSV Teilfingen schicken, da findet er dann meinen Vater als Trainer.
Genau.
Oder alternativ, wenn man nicht in Albstadt wohnt, alternativ in jedem anderen Radsportverein.
Genau. Ganz viele Radsportvereine bieten den Hallenradsport an.
Da wär's vielleicht wichtig zu sagen, radball-kunstrad.de. Ja. Die haben auch so eine Karte auf ihrer Seite, auf der alle Vereine, die so in der Nähe sind, angezeigt werden. Wenn man da Interesse hat, mit Radball oder Kunstrad zu beginnen, dann ist das die Top-Anlaufstelle für.
Dem ist perfekt. Nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und sag bis Dännchen, eure Debbie.